erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend und die gute Nachricht gleich vorweg. Offenbar bekommt Deutschland das Coronavirus so langsam in den Griff. Das Robert-Koch-Institut sieht zumindest das rasante Wachstum der Infektion hierzulande gestoppt. Doch Kanzlerin Merkel mahnte prompt, es sei viel zu früh, um darin einen sicheren Trend zu erkennen und vor allem, um die gewaltigen Einschränkungen unseres Alltags schon wieder zu lockern. Und weil die Krise eben noch lange nicht überstanden ist, versuchen die Krankenhäuser sich weiterhin auf eine Verschlechterung der Lage einzurichten und stellen fest, es fehlt vor allem an Atemschutzmasken und vieler weiterer medizinischer Schutzkleidung. Der Engpass wird immer drastischer. Die Verteilungskämpfe offenbar auch. Heute bestätigte der Berliner Innensenator, dass eine für Berlin bestimmte Lieferung von Schutzmasken aus Fernost konfisziert und wohl in die USA umgeleitet worden sei. Mehr dazu gleich. Zunächst Carsten Schabowski und Tobias Reckmann über einen absehbaren Mangel und seine Auswirkungen.
Das Dreifaltigkeitskrankenhaus in Wesseling, Nordrhein-Westfalen, Intensivstation. Chefarzt Rolf Schola-Ewerts und sein Team kümmern sich um eine 80-jährige Frau. Ihre Tochter hat sie mit dem Coronavirus angesteckt nach einem Skiurlaub in Österreich. Noch haben sie hier genügend Schutzmasken und Kittel, aber schon in 2 Wochen könnte der Vorrat aufgebraucht sein. Dann müsste improvisiert werden. Eine Idee, die Kittel selbst herstellen.
Stellen Sie sich das vor, das ist ein bisschen wie eine Küchenschürze. Und wie ein Armling, der von hier bis hier einfach aufgespannt wird, der gar nicht für die medizinische Anwendung vorgesehen war.
Sondern?
Ja, zum Beispiel für die Anwendung irgendwo im Haushalt.
Hier in Wesseling wurde heute ein Mitarbeiter mit Corona-Verdacht nach Hause geschickt. Bundesweit sind mittlerweile 2300 Krankenhausmitarbeitende selbst mit dem Coronavirus infiziert, sagt das Robert-Koch-Institut. Mitarbeitende von Arztpraxen und Pflegeheimen sind darin noch nicht einmal erfasst. Und Experten sind sich sicher, die Dunkelziffer ist höher.
Der Selbstschutz ist enorm wichtig, um das medizinische Personal gesund zu halten. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir den Marathon überstehen. Wenn wir am Ende viele Beatmungsgeräte haben, aber nicht mehr das Personal, das sie bedienen kann, dann haben wir damit nichts gewonnen.
Mitarbeitende von Krankenhäusern haben Angst, dass genau das passieren könnte. Im Netz schreiben sie:
Jedes Mal, wenn ich auf dem Heimweg die Menge an Menschen mit Masken sehe, denke ich, geil, so etwas hätte ich auch gerne auf der Arbeit.
Oder:
Übrigens wurde heute per Rundmail uns Pflegekräften mitgeteilt, dass unser Krankenhaus jetzt offiziell keine OP-Masken mehr habe.
Der Bedarf an Schutzmaterial, er ist schon jetzt enorm. Allein die niedergelassenen Ärztinnen in Deutschland brauchen im nächsten halben Jahr etwa 115 Millionen einfache Schutzmasken und mehr als 60 Millionen Schutzkittel. Was passiert, wenn das Virus die Oberhand gewinnt, das wurde heute sichtbar in einer Klinik im ostwestfälischen Hornbad Meinberg. Mehr als 100 Menschen haben sich hier infiziert, Personal und Patienten. Die Klinik wurde komplett geräumt, die Patienten in andere Häuser verlegt. Die Politik bemüht sich, das Problem der Schutzbekleidung zu lösen. Der Bund will Schutzmaterial nun zentral organisieren.
Mir ist sehr bewusst, das ist erst der Anfang der Epidemie, aber auch der Anfang der Maskenbeschaffung. Diese Krise ist kein Sprint, sondern ein Langstreckenlauf.
Zurück in Wesseling. Chefarzt Schola-Ewerts und sein Team haben die Zahl der Intensivbetten aufgestockt, von 9 auf 18. Auch im ehemaligen Aufwachraum stehen jetzt welche.
Das sorgt für eine gewisse Entspannung. Aber wir wissen ganz genau, dass wir in den nächsten Wochen extrem gefordert sein werden.
Auch personell. In Wesseling rechnen sie damit, dass sich etwa ein Viertel des Personals selbst mit dem Coronavirus anstecken wird.
Dazu Stefan Schuchlik in Berlin. Der Bedarf, der war doch absehbar. Wie kann es zu solchen Engpässen allein bei den Masken gekommen sein?
Ja, um zu verhindern, dass die Bundesländer sich gegenseitig die Masken vom Markt wegkaufen, hat Jens Spahn ursprünglich eine zentrale Struktur eingeführt. Federführend war die Bundeswehr. Kümmern sollten sich das Beschaffungsamt der Bundeswehr, die Generalzolldirektion und das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern. Kritiker haben von vornherein gesagt, dass das 3 Pferdefüße hat. Zum einen, es sind 3 große Behörden, die es zu koordinieren gilt. Zum zweiten, das BeinBW, das Beschaffungsamt der Bundeswehr, hat in letzter Zeit nicht unbedingt den allerbesten Ruf. Und drittens, Das ist ein Weltmarkt, auf dem man da konkurriert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und einige der Behörden haben weniger Erfahrung auf diesem Weltmarkt. Das Ganze hat absurde Blüten getrieben. So musste vor einer Woche die Generalzolldirektion zugeben, dass 6 Millionen Masken, die man bei einem deutschen Geschäftsmann aus Kenia bestellt hat, nie in Deutschland angekommen sind. Aus all dem hat man meines Erachtens jetzt die Lehren gezogen. Das Gesundheitsministerium hat angekündigt, dass man vermehrt mit international agierenden Konzernen wie VW, BMW und Rheinmetall zusammenarbeiten wolle, in der Hoffnung, dass diese international aufgestellten Konzerne sich auf dem Wildwest-Weltmarkt besser durchsetzen können.
Vielen Dank, Stefan Stuchlik, für diese Information. Und das führt uns dann direkt weiter zum Weltmarkt und zu Stefan Niemann in den USA. Verteilungskämpfe um Schutzkleidung. Gilt in dieser Notsituation jetzt das Recht des Stärkeren?
So scheint es, und das mag ärgerlich sein für manche, aber verwunderlich ist es eigentlich nicht, denn wir erleben ja eine explodierende Nachfrage weltweit und ein Angebot, eine Produktion, die damit nicht Schritt halten kann. Und die Amerikaner spielen natürlich eine große Rolle da. Es werden Fantasiepreise aufgerufen für Schutzmasken, da bieten die Amerikaner kräftig mit. Von Maskenpiraterie ist hier in Washington natürlich nicht die Rede, aber es ist ja klar, dass dieser Präsident, der massiv unter Druck steht, die Krankenhäuser, Ärzte und Schwestern endlich mit Schutzkleidung und Masken auszustatten, dem 50 Gouverneure auf den Füßen stehen, endlich zu liefern, seine Leute losschickt in alle Welt und sagt, besorgt mir diese Masken, egal was es kostet, buchstäblich. Und es wäre naiv gewesen anzunehmen, dass seine Parole America First, also Amerika zuerst, nun ausgerechnet in diesen Krisen- und Notfallzeiten nicht gelten sollte. Trump setzt aber auch eigene Unternehmen unter Druck. Der Maskenhersteller 3M wurde angewiesen, nur noch in die USA zu liefern, und Trump beruft sich dabei auf Kriegsrecht aus dem Koreakrieg. Also Sie sehen, auch Trump versucht alles, um Masken ins Land zu bekommen.
Stefan Niemann, vielen Dank nach Washington. Ja, der Kampf um Schutzkleidung, um Masken und wie es zu dieser Situation gekommen ist. Dazu ein Kommentar von Detlef Flinz vom Westdeutschen Rundfunk.
Wir reagieren zu spät und das viel zu oft. Im Krisenkreis Heinsberg hatten schon Schulen und Kitas zu. Da saßen 30 Kilometer weiter in einem Fußballstadion 50.000 Menschen nacheinander auf der Pelle. Auch als man in den Krankenhäusern rund um Heinsberg schon vor vielen Wochen nach Schutzkleidung rief, hatten die politisch Verantwortlichen in Land und Bund die Ruhe weg. Keine ausreichenden Lieferketten für Kittel und Masken und vor allem keine Vorstellung, dass das Chaos bald überall regieren könnte. Jetzt ist die Zeit der Lehren. Es sind schmerzhafte Lehren. Dass man zwar quasi mit Fingerschnipp Ausgangsbeschränkungen erlassen kann, aber nicht per Fingerschnipp Schutzmasken besorgen. Und dass, wenn Wildwest auf den Beschaffungsmärkten herrscht, die gelernten Reaktionsmuster von Politik und Behörden versagen. Alle haben dasselbe Ziel, arbeiten transparent, ziehen an einem Strang und das schnell und effizient. So sollte es sein. Doch die Vielzahl nicht abgestimmter hektischer Einzelaktionen liefert den gegenteiligen Eindruck. Und wo bitteschön ist der Sinn, wenn sich der Bundesgesundheitsminister jetzt in einem Verteilzentrum für Schutzkleidung umschaut? Als Krisenmanager, der er sein will, sollte er schon längst wissen, wo es hakt. Die Menschen in den Krankenhäusern und Heimen schauen derweil dem Trauerspiel zu, wenn sie denn Zeit dafür haben. Der Staat lässt seine Helden im Stich, aus blanker Ohnmacht. Pfleger und Ärztinnen werden die Situation ausbaden und zum Teil mit ihrem Leben bezahlen müssen. Das Mindeste, was sie jetzt vom deutschen Staat erwarten dürfen, ist ein klarer, täglich aktualisierter Plan. Wo kommt die Schutzkleidung her? Wie viel ist es wann? Wer verteilt sie wohin? Nach welchen Kriterien? Was unsere Helden nicht brauchen, einen Gesundheitsminister beim Schaulaufen in einem Lager für Schutzmasken.
Die Meinung von Detlef Flinz. Auch wenn Corona derzeit alles bestimmt, heißt es natürlich nicht, dass es all die anderen Krankheiten und Beschwerden, die uns sonst plagen, nicht mehr gibt. Klar, eine Hüft-OP oder eine Darmspiegelung, die kann man notfalls auch um ein paar Wochen oder gar Monate verschieben, so wie es Gesundheitsminister Spahn ja für alle nicht unbedingt notwendige Eingriffe auch angeordnet hat. Aber was ist etwa mit Krebspatienten, denen möglichst schnell ein Tumor entfernt werden sollte? Wer wird denn noch operiert? Und wer traut sich in diesen Tagen überhaupt noch in ein Krankenhaus, obwohl er das bei bestimmten Symptomen in normalen Zeiten sicherlich und das auch zu Recht getan hätte? Fragt sich auch Gret von Petersdorf.
Die Krebsdiagnose ist schon schlimm, erzählt Katrin Weißflug aus Sachsen via Skype. In Zeiten von Corona aber noch schlimmer. Sie brauchte dringend eine Computertomographie, doch das medizinische Personal wiegelte ab.
Wir können keine Termine vergeben, wegen diesem Corona eben.
Dann klappte der CT-Termin doch noch hektisch dazwischen geschoben. Es herrscht Unsicherheit. Etwa alles freihalten für Corona-Patienten? Der Mannheimer Klinikdirektor Michel kritisiert die Fokussierung auf Covid-19. Er fürchtet, dass zum Beispiel Krebspatienten zu kurz kommen. Manche Operationen könnten nicht ewig aufgeschoben werden. Was ist, wenn ein harmloser Tumor irgendwann bösartig wird, weil er zu spät behandelt wurde?
Wir möchten, dass man sich Gedanken darüber macht, jetzt, wie man, wenn es noch knapper und enger wird, dann damit umgeht. Wir müssen vorbereitet hineingehen. Wir können nicht abwarten, schauen, was passiert und dann im Nachgang in 6 Monaten uns rückwirkend betrachten, was dort alles medizinisch nicht gut gelaufen ist und nicht gut passiert ist.
In einem Appell fordern Urologen die Regierung auf, sie möge doch alle Patienten im Blick behalten. Bisher ist die onkologische Versorgung gesichert, so das Ergebnis einer Befragung bei Kliniken, durchgeführt unter anderem von der Deutschen Krebshilfe. Hier gehen derzeit ständig besorgte Anrufe ein von Krebspatienten. Gehöre ich nun zur Risikogruppe? Oder warum wurde die OP verschoben und Ähnliches?
In der Tat werden Krebsbehandlungen verschoben. Das, glaube ich, ist im Moment in der jetzigen Situation dann auch akzeptabel. Aber es finden auch beispielsweise psycho-onkologische Maßnahmen oder auch Nachsorgemaßnahmen überhaupt nicht mehr statt.
Die Krebshilfe hat nun mit anderen Organisationen eine Art Frühwarnsystem installiert, das wacht darüber, dass in der Corona-Krise auch Krebspatienten gut versorgt werden. Eine gefährliche Tendenz derzeit auch, es kommen viel weniger Herzinfarkt- und Schlaganfallpatienten als sonst in die Kliniken. Dabei ist gerade da die rasche stationäre Versorgung geradezu lebenswichtig.
Ich glaube, im Moment haben viele Patienten Angst, in die Klinik zu kommen. Und es wäre mir wichtig, das auch zu vermitteln, dass die Klinik sehr gut vorbereitet ist, auch auf die Versorgung von dringlichen Patienten, die nicht Covid-erkrankt sind.
In der Berliner Klinik Havelhöhe liegen erst 2 Covid-Patienten auf der Intensivstation. Viel weniger als gedacht. Es gibt also freie Kapazitäten für alle.
Jeder Patient, der derzeit einer dringlichen medizinischen Hilfe bedarf, der akut erkrankt ist oder allgemein schwer erkrankt, wird in unseren Kliniken und auch in unserer Klinik selbstverständlich behandelt.
Die Fallzahlen entwickeln sich langsamer als gedacht. Die Hoffnung ist also groß, dass auch künftig kein Patient mit einer schweren Erkrankung benachteiligt wird.
Wenn es aber schon in einem Land wie Deutschland zumindest Bedenken gibt, ob das Gesundheitssystem mit Corona fertig wird und ob auch jeder, der dringend medizinische Hilfe braucht, diese bekommt, wie groß müssen die Sorgen dann etwa in den Flüchtlingslagern in Syrien sein, wo es kaum ausgebildete Ärzte gibt, von einer wirklich funktionierenden Krankenbetreuung ganz zu schweigen. So wie im Nordosten Syriens, wo Zehntausende dicht gedrängt in den Zelten des Camps Al-Hol leben. Über die Lage dort berichtet Daniel Hechler.
Zu 5 in einem Zelt ohne jede Hoffnung, die Angst im Nacken. Wachter Hamad und ihre 4 Kinder kommen aus Mosul, lebten unter der Terrormiliz IS, fielen schließlich den Kurden in die Hände. Im Camp fürchten sie jetzt, sich anzustecken. Wir haben ehrlich gesagt große Angst vor dem Coronavirus. Wir wollen zurück in den Irak, in unser Land. Das Leben hier ist nicht gut. Es ist eine Brutstätte des Terrors. Fast 70.000 Menschen leben im Al-Hol-Camp dicht gedrängt. Einst Anhänger des IS, nun unter Aufsicht der Kurden in Nordsyrien. 10.000 Ausländer, auch Deutsche, die meisten Frauen und Kinder. Indoktriniert und ohne Chance dazuzulernen. Noch immer heben sie den Zeigefinger als Symbol der Verbundenheit zur Terrormiliz. Die Hygiene katastrophal, Wassertanks mit Würmern, Schmutz und Dreck. Offiziell gibt es hier keine Corona-Fälle, allerdings auch keine Tests. Nur 2 Zelte sind vorgesehen, um Patienten zu isolieren. Außerdem Fiebermessungen am Eingang für die zahllosen Besucher. Ein Blindflug. Wir versuchen, die Menschen zu schützen, indem wir den Zugang zum Camp begrenzen, Besucher kontrollieren, keine Hände mehr schütteln. Das sind die Maßnahmen, die wir getroffen haben. In einer improvisierten Klinik behandeln sie etwa 250 Patienten jeden Tag, ohne Schutzanzüge, ohne sterile Instrumente. Desinfektionsmittel sind Mangelware, Beatmungsgeräte nicht vorhanden. Wenn es eine Infektion gibt, wäre das ehrlich gesagt extrem hart, katastrophal. Einfach weil die Zahl der Menschen in diesem Camp zu groß ist. Ansturm auf eine warme Mahlzeit. Frauen und Kinder dicht gedrängt. Nahrung ist hier Mangelware. Viele wollen nur noch weg, hoffen auf eine Rückkehr des IS. Es brodelt. Im Falle eines Corona-Ausbruchs kann die Situation schnell kippen. Tausende dürften dann die Flucht versuchen, irgendwie. Das Ziel, die alte Heimat.
Und damit vom Nahen Osten zur östlichen Grenze unseres Landes. Da ging es zwischen dem vereinten Deutschland und Polen einst nur mühsam durch Zoll- und Grenzkontrollen hin und her. Aber dann fanden beide Länder zueinander. Die Menschen freuten sich über unkomplizierte Wege zueinander und über Freundschaften, die nicht nur auf den Märkten entstanden. Doch für viele kehrt die alte Zeit nun wieder zurück. Gesperrte Straßen, Kontrollen, keine Freiheit des unbekümmerten Austauschs zwischen zwei Nachbarn mehr. Wie kommen die Menschen dort mit diesen Einschränkungen klar? Olenka Pilz zeigt uns die Stadt, in der sie geboren wurde.
Die Görlitzer Stadtbrücke. Sie verbindet die deutsche und die polnische Seite der Stadt, normalerweise. Im Moment trennt sie die Europastadt Görlitz-Skorzelec wieder. Nur werden nicht wie noch vor einem guten Jahrzehnt Pässe kontrolliert, heute wird hier Fieber gemessen. Eine Stimmung, die auf mich gespenstisch wirkt, wenn man den Regenverkehr sonst hier kennt. Ab und an verirrt sich jetzt mal ein Jogger, er muss wieder zurück. Denn nicht alle dürfen die Grenze passieren, Pendler schon, doch es gibt einen Haken. Wer aus Deutschland nach Polen zurückkehrt, muss für 2 Wochen in Quarantäne. Wie Anna Barönow aus Gorzelec. Per Video erzählt sie mir von ihrem neuen Leben. Sie hat noch bis Anfang der Woche als Pflegerin in der Nähe von Görlitz gearbeitet. Jetzt muss die zweifache Mutter 14 Tage lang zu Hause in Polen bleiben. Die Polizei dort kontrolliert das 2-mal täglich. Ich habe Angst, dass ich meine Arbeit verlieren könnte. Das wäre das Schlimmste, keinen Lohn mehr zu bekommen. Viele meiner Bekannten haben schon ihre Arbeit verloren, weil sie nicht in Deutschland bleiben können. Nicht jeder kann seine Familie verlassen, das geht nicht, und auf unbestimmte Zeit auf deutscher Seite wohnen. Anna Barönow will bald wieder in Görlitz arbeiten. Danach muss sie wieder in Quarantäne. Mal eben über die Grenze. Das war früher. Für Bäckermeister Armin Hübner eigentlich das Normalste auf der Welt, sagt er. Ich treffe ihn in seiner Bäckerei auf der deutschen Seite der Stadt. Er wohnt jetzt hier. Dabei lebt er eigentlich im polnischen Skorzelec mit seiner Frau und seinen beiden Kindern.
Wenn ich jetzt auf Montage bin, 4 Wochen, dann weiß ich, aha, an dem und dem Tag kann ich rüber, ne? So, und jetzt ist es im Endeffekt nie wie Montage, jetzt ist es im Endeffekt wirklich wie Grenze. Also das ist jetzt wirklich, vergleicht das mal blöderweise mit Ost-Berlin und West-Berlin. Ne? Da ist mal eine Mauer, da stehen ein paar Typen da, die sagen zu dir, nee, du darfst nicht rüber. So, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt Europa sein, dann gute Nacht.
Ein Europa ohne offene Grenzen, schwer zu verstehen. Und eine große Herausforderung für alle hier, für die Menschen, für die Wirtschaft in der Grenzregion.
Wiedersehen.
An meinem ehemaligen Gymnasium können Schüler beider Seiten ein deutsch-polnisches Abitur ablegen. 40 polnische Schüler besuchen normalerweise das Augustum-Annen-Gymnasium.
Wir versuchen, die Kultur des jeweiligen Nachbarn eben präsent zu machen und präsent zu halten, zu zeigen und eben auch daraus kein Problem werden zu lassen. Also wir haben natürlich dann immer mal Diskussionen, aber insgesamt ist das Ziel. Wir sind Europaschule und leben eben diese Idee.
Doch was passiert, wenn die Schule wieder losgeht, aber die Grenzen noch immer für die Schüler dicht sind? Darüber will noch keiner sprechen müssen. Bis mindestens 11. April will Polen an den strengen Grenzkontrollen festhalten. Die polnische Regierung macht sich absolut keine Gedanken darüber, wie viele Menschen gerade Angst um ihre Zukunft haben müssen. Allein aus Skorzelec arbeiten ja viele in Görlitz, auch im Umkreis in Zittau und Bautzen. Können sie alle ihre Arbeit behalten? Was wird aus uns allen? Wir sind so viele. Seit Juni erst ist Oktavian Urso Oberbürgermeister von Görlitz. Gemeinsam mit seinem polnischen Kollegen aus Skorzelec muss er die Stadt jetzt durch ihre wohl größte Krise seit der Wende führen.
Diejenigen, die in Polen wohnen und hier arbeiten, ist ein Riesenproblem. Und besonders im Gesundheitsbereich. Da sind wir sehr froh drüber, dass die sächsische Staatsregierung Hilfe angeboten hat diesbezüglich. Es gibt einen Zuschuss extra, damit sie hier bleiben können, hier wohnen können in den nächsten Wochen.
Zumindest eine Sorge weniger für den Oberbürgermeister der Grenzstadt. Er selbst kam vor 30 Jahren aus Rumänien nach Görlitz, kurz nach der Wende, kurz nachdem der eiserne Vorhang gefallen war. Viel erinnert in Görlitz nicht mehr an diese alten Zeiten, denn die will hier niemand mehr zurückhaben.
Bei mir kommen die Erinnerungen hoch, als die Grenze noch streng kontrolliert war. Und auch das Gefühl, sowas will ich nicht nochmal erleben. Jetzt sind wir alle gezwungen in dieser Situation, aber wir warten alle darauf, dass diese Situation vorbei ist und dass wir wieder Freiheit in vollen Zügen wieder erleben dürfen.
Freiheit, Grenzenlosigkeit. Doch das Coronavirus kennt keine Grenzen. Es erschafft aber welche, wo sie nicht mehr hingehören. So sehen das zumindest die meisten in Görlitz.
Bei der Zahl der Corona-Infektionen gibt es nach Einschätzungen von Virologen eine erhebliche Dunkelziffer. Auf sie konzentriert sich nun ein neuer Test. Und dazu mehr in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Ab Sonntag werden in München tausende Menschen untersucht, ob sie gegen das Coronavirus Antikörper haben. Diese Personen hätten die Infektion mit nur leichten Symptomen bereits überstanden und wären immun. Die Wissenschaftler erhoffen sich so Erkenntnisse über die Dunkelziffer der Infizierten, die dann eventuell von Corona-Kontaktbeschränkungen ausgenommen werden könnten. Bundesinnenminister Seehofer plant nach einem Bericht des Spiegel weitere Einreisebeschränkungen nach Deutschland. Sie gelten bislang an den Grenzen zu 5 Ländern und sollten auf 4 weitere Staaten ausgedehnt werden, darunter Polen und die Niederlande. Wie das Ministerium heute bestätigte, will das Corona-Krisenkabinett in seiner Sitzung am Montag darüber diskutieren. Vorgeschlagen sei auch eine Quarantäneverpflichtung für alle Einreisenden über den Luftweg. Ein Kreuzfahrtschiff mit etlichen Corona-Infizierten an Bord durfte nach langem Hin und Her nun doch im US-Bundesstaat Florida anlegen. Das Schiff mit mehr als 2000 Passagieren und Besatzungsmitgliedern sollte seine Fahrt bereits vor Wochen in Chile beenden, wurde dort und in anderen lateinamerikanischen Ländern aber abgelehnt. Mindestens 2 Menschen sind an Covid-19 gestorben, 14 befinden sich in einem kritischen Zustand. Bayern München hat den Vertrag mit Trainer Hans-Dieter Flick bis 2023 verlängert. Er war erst im November vom Co-Trainer zum Chefcoach aufgestiegen. In dieser Zeit eroberte München die Tabellenführung in der Bundesliga. Auch im Pokalwettbewerb und in der Champions League haben die Bayern Chancen auf einen Titel. Soweit die Kurznachrichten und weiter geht es jetzt mit Ingo Zamperoni.
Vielen Dank, Judith. Hier ist es sonst schwierig, ohne Körperkontakt auf die andere Seite der Moldau zu gelangen. Auf der Karlsbrücke in Prag tobt eigentlich das bunte Leben, Tag und Nacht. Aber Touristen sind, wie ja fast überall in der Welt gerade, keine unterwegs, brauchen also weder Hotelbetten noch Urlaubswohnungen, wie etwa solche, die man über die Plattform Airbnb buchen kann. Die sind normalerweise beliebt, doch noch vor kurzem hatten 20 europäische Städte, darunter Barcelona, Florenz, München und eben auch Prag, in einem Aufruf an die EU-Kommission über wachsenden Druck auf die Miet- und Immobilienpreise geklagt, weil die Vermietung über Airbnb etwa die Wohnungen dem regulären Mietmarkt entziehen würden. Doch nun ist plötzlich auch dort alles anders. Aus Prag berichtet Danko Handrik.
Die Geschäfte mit den Wohnungen liefen super für Jan Teichmann in Prag. 2 Wohnungen gehören ihm, 15 Wohnungen mietete er, um sie dann an Touristen über Airbnb und andere Online-Portale weiter zu vermieten. Im Normalfall wäre auch diese Wohnung jetzt ausgebucht. Doch seit die Grenzen dicht sind, keine Touristen mehr nach Prag kommen, hat sich das Geschäft für Jan Teichmann erledigt. Das waren die schlimmsten 14 Tage in meinem Leben. Ich habe etwas aufgebaut über lange Zeit und innerhalb von 2 Wochen muss ich mit ansehen, wie ich um den Großteil meiner Einkünfte komme. All die Arbeit, all das Geld, das ich investiert habe, um mein Business aufzubauen. Ob ich will oder nicht, wenn ich nüchtern draufschaue, muss ich mir eingestehen, das ist das Ende. Ein Anfang ist es, meint dagegen der Prager Bürgermeister. Ein Anfang für normale Mieter in der Prager Innenstadt. Ein tschechischer Nachrichtenserver zeigt, wie sich Wohnungen, die auch über Airbnb vermittelt werden, in Prag seit 2013 ausbreiten. Jeder rote Punkt eine Wohnung. Und schon nach nur 2 Wochen Grenzschließung stehen viele dieser dem Mietmarkt zur Verfügung. Keiner weiß, wie lange es jetzt nicht möglich sein wird zu reisen, wie lange die Situation so bleibt. Aber schon jetzt zeigt sich, dass man als Wohnungssuchender in Prag auf einmal wieder eine gute Wohnung an einer guten Adresse mit hübschem Ausblick finden kann. Eben deshalb, weil Airbnb nicht funktioniert. Mitten im Zentrum, am Altstädter Ring, 80 Quadratmeter für 800 Euro im Monat. Davon konnte man vor 2 Wochen nicht einmal träumen, sagt Henrik Meyer von einem der größten Immobilienportale in Tschechien. Die Mietpreise sind schon jetzt in der Innenstadt teilweise um 30% gefallen. Prag plante schon vor Corona, Airbnb zu regulieren, dass nicht mehr ganze Wohnungen vermietet werden dürfen, sondern wirklich nur einzelne Zimmer in der eigenen Wohnung.
Sollte so eine Regulierung in Kraft treten, was ich jetzt für den optimalen Zeitpunkt halten würde, dann denke ich, sind das langfristige Veränderungen. Langfristig würde insgesamt das Preisniveau sicher um 5-10% runtergehen, auch in den normalen Wohnungen. Und das hätte zur Folge, dass auch wieder Menschen mit geringeren Einkünften sich eine Wohnung leisten könnten in Prag. In den vergangenen Jahren war nämlich die Situation so, dass viele Lehrer, Ärzte, Krankenschwestern sich eine Wohnung im Umland suchen mussten.
Airbnb-Vermieter Jan Teichmann hofft, dass es so nicht kommt und die Touristen wiederkommen. Sonst sei sein Geschäftsmodell dahin. Er denkt zurück an den letzten Frühling, als es auf der Karlsbrücke so aussah. Nur die Realität heute ist eine ganz andere.
Drogerien und Supermärkte mögen vielleicht noch offen sein fürs Nötigste, aber sonst shoppen für Geburtstagsgeschenke, Ladenbummel im Einkaufszentrum, fällt derzeit alles flach. Und es wäre vor Zeiten des Internets ein noch viel größeres Problem gewesen. Doch der Onlinehandel macht für Händler wie für Konsumenten ein Überleben möglich. Mittlerweile steigt er schon auf Vorweihnachtsniveau. Doch alles Online-Gekaufte käme nie zügig bei uns an, gäbe es nicht unsere Helden des Alltags wie den Paketboten, den Claudia Drechsel getroffen hat.
Ja, mein Name ist Wolfgang Juraschek, ich bin 63 Jahre alt und Paketzusteller. Und ich bin heute hier in Ahrensburg und stelle den Kunden heute zu. Der Eigenschutz und der Schutz des Kunden, die stehen natürlich in dieser Phase im Vordergrund. Wir versuchen, den Abstand zu halten von mindestens 1,5 bis 2 Metern. Und wir konfrontieren den Kunden nicht mit der Unterschrift, sondern wir leisten es selbst. Nehmen Sie das Paket an?
Ja, nehme ich an.
Ich bin ja eigentlich auch schon in dieser Gruppe der gefährdeten Personen. Aber ich denke, durch meine Schutzmaßnahmen, Abstand, bin ich so gut wie möglich geschützt.
Hallo Joachim, guten Morgen.
Die Kunden sind immer zu Hause. Und der Ausgabeprozess ist deutlich beschleunigt. Wir haben schon einen Blick hinter die Kulissen der Gesellschaft. Die Kunden haben auch Ängste um ihren Arbeitsplatz, um die weitere Zukunft, um die Finanzierung ihrer Häuser, ihrer Eigentumswohnung, das kriegen wir schon mit. Die Kunden freuen sich, dass wir unseren Job machen. Ich habe schon das Gefühl, dass meine Aufgabe irgendwie in dieser Zeit systemrelevant ist. Ohne uns, Paketzusteller, scheint nicht mehr viel zu gehen in dieser Corona-Welt.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Vielleicht fasst eines seiner berühmtesten Lieder am besten zusammen, was wir derzeit oft bräuchten, jemanden zum Anlehnen. Lean on Me war genauso ein Welthit von Bill Withers wie auch Just the Two of Us oder dieser hier.
Ain't no sunshine when she's gone.
Mit seiner warmen Stimme gewann er mehrere Grammys. Nun ist der Sänger im Alter von 81 Jahren in Los Angeles gestorben.
Ain't no sunshine when she's gone.
Und natürlich besang Bill Withers auch einen Lovely Day. Und für den braucht es neben Liebe natürlich auch noch schönes Wetter. Sven, wie stehen die Chancen denn da zum Wochenende?
Ja, ich habe gerade schon sehr genau zugehört, als da so Sunshine rausgesungen wurde. Und genau das wird passieren. Es gibt viel Sonne und es gibt auch zunehmend die Wärme. Und die Meteorologie, die dahinter steckt, ist an dieser Stelle auch wirklich sehr einfach zu verstehen. Das ist mal so eine Wetterkarte, wo man sofort sieht, worum es geht. Mitten über uns liegt das Hochdruckgebiet und deswegen gibt's die Sonne und deswegen gibt's die steigenden Temperaturen. Wir haben mal den 15-Tage-Trend auch für den Norden mitgebracht. Schau mal nach Hamburg und da sehen Sie, die Wärme kommt auch im Norden an, drückt es dann am Sonntag und Montag zu diesen oder vielmehr in diese Regionen hinein und dann haben wir 20 bis 22, vielleicht sogar mal 23 Grad. Der unmittelbare Wetterablauf besteht momentan darin, dass es noch einige Restwolken gibt, vor allen Dingen über der Mitte, Westerzgebirge, noch ein paar Tropfen, Schneefallgrenze, nochmal ein Thema bei rund 600 Meter. Dann morgen auch immer wieder ein paar Wolken, die im Norden durchziehen. Einige Quellwolken. Die Sonne kommt allmählich häufiger vor. Temperaturen morgen früh zwischen -2 und +4 Grad. Und am Nachmittag für die meisten noch kühle 8 bis 13. Im Südwesten aber schon 15 bis 17 Grad. Und die Aussichten hier nochmal ganz schön plakativ. Es wird sonnig und immer wärmer. Am Montag dann auch in der Osthälfte.
Wir freuen uns erstmal auf ein sehr schönes Wochenende. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Polizeiruf 110, in dem Hauptkommissarin Doreen Brasch in Magdeburg ermittelt. Um 1.35 Uhr bringt sie die Tagesschau auf den neuesten Stand und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.